Guten Morgen, liebe Geschwister. Freut mich, euch alle zu sehen. Das Musikteam angeschlagen, aber aufrecht. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das macht. Ich danke dir, Gesa, ganz herzlich, dass du das trotzdem, ne, ein bisschen angeschlagen. Aber ja, Gott sei Dank, du spielst Gitarre ja nicht mit dem Fuß. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sexagesime heißt dieser Sonntag und ich nehme eigentlich für meine Predigt immer die Perikopentexte. Die Perikopentexte haben den Vorteil, dann ist es nicht in meinen Gutdünken gestellt, was ich gerne mal predigen möchte, sondern das folgt einer Ordnung, die ganz eng orientiert ist am kirchlichen Jahresfestkreis. Ja. Und jetzt sind wir 60 Tage vor Ostern, deshalb Sexagesime, ja, und der heutige Predigtext, der steht unter einem Gleichnis vom Reich Gottes als einem Acker. Und da geht es besonders darum, dass Gottes Wort wirkt. Und dieses Wirken, das wird von Kräften beeinflusst, die man nicht sehen kann. Ich möchte an diesem Sonntag auf die Kraft der Botschaft von der Liebe Gottes hinweisen, wie sie einem Samenkorn innewohnt. Es ist wichtig, dass wir dieser Kraft in uns selbst Raum geben, damit sich das Wort entfalten kann und durch uns wirksam werden kann. Oft glauben wir ja, dass das Wort, das wir weitersagen, dass das nichts bringt. Ja, da passiert ja nichts. Und nur selten sehen wir ja, Früchte unserer Arbeit, auch als Gemeinde. Wir haben aber die Verheißung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt und wir sollen nicht aufhören, von Gott zu erzählen, in dem Vertrauen, dass Gott selbst das Gedeihen gibt. Ich brauche, um überhaupt bis zum Predigttext zu kommen, brauche ich eine etwas längere Vorrede. Ja? Denn unser Predigttext ist eingebettet in das Kapitel 4 aus Markus. Und da redet Jesus im Prinzip das ganze Kapitel lang über das Reich Gottes. Reich Gottes. Ja, ein völlig schillernder Begriff. Der wird auch verwendet als Königreich Gottes. Deswegen Königreichssaal bei den Zeugen Jehovas. Wird benutzt Königsherrschaft Gottes, Gottesherrschaft, hebräisch Malkut, griechisch Basileia Tuteu. Reich Gottes. Meint im Alten Testament das Wirken Jahwes in der Welt. Und das bezeichnet zunächst mal tatsächlich einen räumlichen Herrschaftsbereich, in dem sich Gottes Willen durchsetzt. Also, Dornbusch. Muss man die Schuhe ausziehen. Reich Gottes. Kleiner Raum. Oder in der Wüste. Feuersäule geht voran. Ja. Unmittelbarer Herrschaftsbereich Gottes. Ja. Nicht zu nah rangehen. Gefährlich. Oder am Fuß eines Berges. 10 Gebote werden übergeben. Reich Gottes, vorsichtig, nicht zu nah dran gehen, noch nicht mal anfassen, das kann sehr gefährlich werden. Später im Reich Davids, da ist die Sache klar, ja, David und Salomo beherrschen das Groß Israel und das ist das Reich Gottes. Da herrscht Yahweh, da werden die Regeln der Tora umgesetzt und Baals Anhänger kriegen was auf die Mütze. Gott trägt hier den Titel König. Das drückt den Glauben aus, dass Gott von Anfang an über die ganze Schöpfung herrscht. Gottes Heil setzt sich nach alttestamentlicher Vorstellung überall durch und auch auf jeden Fall und auch in der Endzeit gegen alle Widerstände. Dann werden alle Israeliten und alle Völker von Fremdherrschaft befreit und jede Gewaltherrschaft nimmt ein Ende. Gott kommt dann zum Endgericht, die Schöpfung wird verwandelt, alles Böse verschwindet, alle Schuld wird vergeben, alles Leid, Schmerz und Tod werden beendet. Altes Testament. Und diese Vorstellung vom Reich Gottes ist zur Zeit Jesu ganz weit verbreitet. Und ganz Israel wartet auch darauf. Der Messias wird die Römer vertreiben. Dann wird das Reich Gottes aufgerichtet und Groß Israel wird wieder entstehen. Das ist für Jesus eine ziemlich problematische Vorstellung, denn er kommt ja nicht als ein Kriegsherr. Und darin besteht auch der eigentliche Irrtum später. Das Reich Gottes, das Jesus verkündet, ist ganz anders. Und diesen Gedanken versucht Jesus sehr behutsam seinen Zuhörern nahezubringen, dass das Reich Gottes eben nicht in Krieg und Macht besteht. Und dabei spricht Jesus ganz oft vom Reich Gottes. Der Begriff wird sogar als zentral für Jesus angesehen. Denn im Neuen Testament erscheint dieser Begriff Basileia tu Theou an 122 Stellen. 99 davon allein in den synoptischen Evangelien und einmal bei Johannes im Nikodemusgespräch. Im Matthäusevangelium wird der Begriff häufig gebraucht als Königreich der Himmel, ja, Basileia ton Uranon. Das ist übrigens ein ziemlich guter Film, Königreich der Himmel. Ja, geht um die Besetzung Jerusalems im Mittelalter. Ist sehr schön gemacht. Es ist jedenfalls ein ganz und gar schillernder Begriff, auch im Neuen Testament, das Reich Gottes. Pech für uns, dass Jesus uns gar nicht klar sagt in der Bibel, was das Reich Gottes eigentlich ist. Wir wissen nicht, wo es ist und wir wissen auch nicht, wann es anfängt. Jesus spricht in Gleichnissen darüber und das macht den antiken Menschen schon Probleme und uns heute erst recht. Und durch die Unschärfe dieses Begriffes entsteht eine ganz und gar vielfältige und bunte Vorstellung vom Reich Gottes. Vieles bleibt allerdings rätselhaft. Jesus beginnt sein öffentliches Auftreten mit dieser Botschaft bei Johannes dem Täufer. Die Zeit ist erfüllt! Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen! Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus veranschaulicht den Begriff etwa durch Heilungswunder, erzählerische Gleichnisse und Lehrreden, zum Beispiel auch in der Bergpredigt. Das Reich Gottes ist wie ein Festmahl bei einem König oder ein Hochzeitsfest. Wer zu spät kommt, der wird nicht reingelassen. Also immer etwas Lampenöl dabei haben. Wer nicht sauber gekleidet ist, der fliegt wieder raus. Wirtschaftliche Maßstäbe gelten im Reich Gottes jedenfalls nicht. Alle bekommen den gleichen Lohn. Wer um 6 in der Frühe anfängt, wird genauso bezahlt wie derjenige, der von 17 bis 18 Uhr in Teilzeit arbeitet. Auch Sitte und Anstand spielen keine Rolle. Das Reich Gottes erscheint sogar lächerlich. Ein rennender Patriarch, der einen Schweinehirten umarmt. In Lukas 17 heißt es, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auf jeden Fall dachte Jesus ganz und gar praxisorientiert. Jenseitsvertröstung liegt ihm fern und er träumt auch nicht von irgendeiner Welt der Ideen oder Utopien, die in irgendeiner fernen Zukunft liegen. Das Reich Gottes ist jetzt schon da. Alle Zusagen Jesu, wie zum Beispiel die Seligpreisungen, gelten schon jetzt. Die sind in Präsens formuliert. Das Reich Gottes beginnt sich bereits jetzt zu verwirklichen, doch die Botschaft vom Reich Gottes steht in einer Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Im Handeln und Reden von Jesus ist Gottes Reich bereits sichtbar. Vor allem für diejenigen, die seine Worte ernst nehmen und ihnen glauben. Die endgültige Vollendung aber ist noch nicht da. Das Reich Gottes ist gegenwärtig und zukünftig zugleich. Schon jetzt und noch nicht. Jesus erwähnt, dass einige seiner Anhänger noch zu seinen Lebzeiten das Reich Gottes in Macht erleben werden. Das ist völlig rätselhaft. Jesus betont aber auch, dass nur Gott den Zeitpunkt weiß. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Die Botschaft vom Reich Gottes umfasst die Aufforderung an die Menschen, sich selbst und ihr ganzes bisheriges Handeln zu überprüfen. Wir sollen aufgeben, was uns von Gott trennt. Jesus gibt den Menschen ganz neue Maßstäbe. Sie haben ihren besonderen Ausdruck im Gebot der Feindesliebe gefunden. Wo Menschen Gott als Herrn erkennen und anerkennen, da ist das Reich Gottes. Wo Menschen einander nach seinem Willen lieben, da beginnt das Reich Gottes. Auch die Taten von Jesus, seine Wunder, sind Zeichen für die anbrechende Gottesherrschaft. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund. Doch nicht nur körperlich soll die Welt wieder heil werden. Jesus wendet sich denen zu, die am Rand der Gesellschaft stehen, und dabei meint er nicht nur irgendwelche Armen. Jesus kümmert sich vor allem auch um diejenigen, die Schuld auf sich geladen haben. Ihnen gilt seine besondere Aufmerksamkeit und Liebe. Die Reichen, Satten, Selbstzufriedenen, die sieht Jesus in großer Gefahr. Wenn Gottes Herrschaft kommt, wird das Urteil über sie gesprochen. Wehe euch, ihr Reichen! Du musst wie ein Kind werden, um Einlass in das Reich Gottes zu erhalten. Das muss interpretiert werden. Wieso soll ich ein Kind werden? Es ist die Haltung der Kindschaft. Das Vertrauen des Geschöpfs zum Schöpfer. Das ist die wichtigste Sache, um in das Reich Gottes zu kommen. Jesus bekräftigt am Vorabend seines Todes, dass das Reich Gottes erst mit seiner Wiederkunft endgültig da sein wird. Für das Urchristentum sind Wirken, Tod und Auferstehung Jesu der Einbruch des Reiches Gottes in eine gottfeindliche Welt. Mit seiner Auferstehung hat Jesus die Zukunftsverheißungen der Propheten bekräftigt und zu erfüllen begonnen. Schon jetzt. Und noch nicht. Die Frage, ob und wie sich Gottes Herrschaft durchsetzen wird, beantwortet Jesus häufig mit Gleichnissen aus der Landwirtschaft. Geschichten vom Ackerbau, die vom Keimen, Aufgehen und Wachsen von Samenkörnern handeln. Und darum geht es auch heute in unserem Perikopentext. Nur 4 Verse, Sondergut des Markus, sind eingebettet in das ganze Kapitel 4. Da predigt Jesus am See, vom Boot aus, in Gleichnissen. Das Reich Gottes, da sind gleich mehrere Gleichnisse hintereinander geschaltet. Das vom vierfachen Acker, das kennen wir ganz gut. Ja? Die Saat fällt auf den Weg, die Saat fällt auf felsigen Boden, unter Dornen und auf gutes Land. Die Jünger sind völlig begriffsstutzig. Was? Und dann erklärt er es ihnen ganz geduldig. Ja? Und dann kommt das Gleichnis vom Wachstum der Saat. Und das ist dann unser eigentlicher Predigtext. Und direkt danach kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Kennen wir auch alle. Das Senfkorn ist das kleinste aller Körner. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel, unter seinem Schatten wohnen können. Und dann kommt das große Finale von Kapitel 4. Im Sturm auf dem See bringt Jesus die Elemente zum Schweigen. Und dann sagt er, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ja, das ist der Beweis dessen, dass Jesu Herrschaft begonnen hat und sich nicht nur auf Menschen bezieht, sondern auch auf die Elemente. Sie müssen ihm gehorchen. Er ist der Herr. Er ist der Herr des Reiches Gottes. Und jetzt können wir unseren Text lesen, Markus 4, 26 bis 29, ganz kurz. Ja, kann man sehen. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringen die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Wir sind heute zwar nicht mehr so mit der Landwirtschaft verbunden wie die Menschen der Antike, aber auch wir gehen ganz selbstverständlich mit Samen um. Jetzt ist die Zeit, jetzt geht's los. Wer einen Garten hat, der bereitet vielleicht langsam ein Frühbeet vor oder er sät Samen aus in einem kleinen Gewächshaus. Ich habe kleine Töpfchen auf der Fensterbank stehen, ja, da ziehe ich also die ersten Samen vor. Ich habe mich sehr verliebt in Rizinus, ja, auch eine sehr biblische Pflanze, die muss ich jetzt mal aussehen. So, ein Samenkorn ist nämlich bemerkenswert. Ja, aus einem winzigen Körnchen wird eine um eines Vielfaches größere Pflanze, die dem Aussehen nach überhaupt nichts mit dem Samenkorn mehr zu tun hat. Wasser, Nährstoffe aus dem Boden und Licht genügen, um dieses Wachstum zu ermöglichen. Manche Pflanzen überdauern nur ein Jahr, andere werden riesengroß, bis sie schließlich vielleicht zu einem stattlichen Baum herangewachsen sind. Manche Eiche oder Linde ist schon Jahrhunderte alt und hat viele Menschengenerationen überdauert. Eigentlich ein Wunder, was man da erleben kann, aber wir gehen relativ häufig achtlos daran vorüber. Warum spricht Jesus immer wieder von Samen? Ich glaube, er will uns deutlich machen, dass da etwas Neues ist, das sich zu großer Schönheit entfalten kann, wenn es nur den richtigen Nährboden findet. Dazu passt unser Gleichnis. Wenn der Same Halt und Nahrung findet, wie im fruchtbaren Ackerboden, wird daraus eine Pflanze, die ihrerseits wieder viel Frucht bringt. Das Gleichnis, das wir hier besprechen, scheint eine etwas andere Zielsetzung zu haben. Es geht nicht um die Frucht und auch nicht um den Boden. Es geht diesmal wohl eher um den Bauern. Das Sondergut des Markus unterscheidet sich von den anderen Gleichnissen zum Reich Gottes. Unser Predigttext beginnt mit den Worten, mit dem Reich Gottes ist es so. Das ist ein merkwürdiges Reich Gottes, wenn man sich das recht überlegt. Der Bauer sät ja nichts. Samen säen, nichts tun, ernten. Ein vernünftiger Bauer würde jetzt auch sofort widersprechen, so einfach ist es nicht. Ja, das Feld muss man pflegen, es muss genug Wasser da sein, das Unkraut muss entfernt werden. Da gibt es eigentlich immer was zu tun. Aber darauf geht Jesus nicht ein, im Gegenteil. Er stellt es tatsächlich so dar, als sei es dem Bauern völlig egal, wie es um die Saat bestellt ist. Er weiß ja, dass am Ende die Frucht steht. Wie ist es also mit dem Reich Gottes? Ich versuche mal, den Anfang des Gleichnisses auf verschiedene Weise zu vollenden. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn es einem völlig egal wäre. Es gibt viele Menschen, denen das Reich Gottes tatsächlich völlig egal ist. Sie glauben, dass Gott eine Erfindung von Leuten ist, die Macht ausüben wollen. Opium für das Volk. Die Weltgeschichte bestätigt solche Ansichten tatsächlich. Es gibt aber auch viele Menschen, die im Glauben an Gott Halt und Zuflucht gefunden haben, selbst in den schwersten Lebenssituationen. Das ist nicht Autosuggestion. Hier ist Gott selbst am Werk. Ist also nicht egal. Anderer Versuch. Mit dem Reich Gottes ist es so wie auf einem Chefsessel. Als Chef setzt man einen Anfang, man investiert etwas und am Ende schickst du dann deine Leute, die machen die eigentliche Arbeit. Denn es heißt ja, so schickt er alsbald die Sichel hin. Gemeint ist wohl, dass er seine Knechte hinschickt, um das Korn zu mähen. Das hört sich doch gut an. Als Boss alles kontrollieren. Chef sein ist doch schick. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Mal abgesehen davon, dass nicht jeder die Chance bekommt, Chef zu sein, gibt es auch Menschen, die gar nicht das Bedürfnis haben, Chef zu sein. Und als ich Chef war, da hat es mir überhaupt gar keine Freude bereitet und ich war ganz froh, dass ich den Job dann wieder los hatte. Aber das ist ein anderes Thema, noch ein Versuch. Mit dem Reich Gottes ist es so wie Ferien. Man muss nichts tun. Das Samen ausstreuen tut sich ja fast von selbst. Das ist ein Spaziergang, man muss nur die Arme so ein bisschen bewegen. Trimm dich. Das Ernten wird dann vielleicht etwas Arbeit, aber in dem Gleichnis heißt es ja, er schickt alsbald die Sichel hin. Der Bauer geht ja gar nicht selber, auch wenn es sich etwas mysteriös anhört, er schickt die Sichel hin. Aber unterm Strich kann man schon sagen, das Himmelreich ist ein lauer Lenz. Der Bauer ist faul. Richtig was für Faulenzer und Langschläfer. Alles ist bestens, es gibt fast nichts zu tun, es ähnelt dem Schlaraffenland oder vielleicht besser, es ist das Paradies. Bei all diesen Varianten haben wir immer den Bauern im Blick gehabt. Was ist mit der Saat? Sie geht auf und wächst ohne irgendjemandes Zutun. Sie muss nur in die Erde gelegt werden, damit daraus eine Pflanze werden kann. Regen und Sonnenschein, dafür sorgt Gott. Man sollte also sagen, mit dem Reich Gottes ist es so wie mit einem Saatkorn. Aber dann verschiebt sich darauf wieder das Bild. Da gerät der Bauer dann völlig aus dem Blick. Soll heißen, es ist schwer, wenn nicht gar unmöglich, das Gleichnis in einem Satz zusammenzufassen. Es gehört alles zusammen. Im Grunde ist das Gleichnis ein Aufruf zur Gelassenheit. Jesus hat den Samen als Bild für das Evangelium, für das Wort Gottes genommen. Nehmen wir mal an, dass der Bauer für Gott steht, der dieses Wort an die Menschen, das ist der Acker, austeilt, dann erfahren wir durch das Gleichnis Folgendes. Das Wort breitet sich aus, es wächst und trägt Frucht, ohne dass irgendjemand etwas dazu tun müsste. Betrachten wir uns als christliche Gemeinde. Mit Menschen, die vor 2000 Jahren Christen geworden sind, haben wir schon einiges gemeinsam. Beide stellen wir eine ganz kleine Gruppe dar. Eine Menge von Menschen, denen das, was wir tun, nahezu gleichgültig ist. Viele unserer Mitbürger zahlen zwar regelmäßig Kirchensteuer, aber wenn man sich die Einwohnerdatei anschaut, Hand hatte am 30. Juni 2017 etwa 8.675 Einwohner und ist damit einer der einwohnerstärksten Stadtteile in Bergisch Gladbach. Die Altersgruppe unter 18 war mit 1.709 Einwohnern etwas schwächer vertreten als die Altersgruppe über 65 Jahre mit 1.746 Personen. Alles nachzulesen bei Wikipedia. Unser Ortsteil Hand hat nämlich einen eigenen kleinen Artikel. So, und wenn man dann sieht, wir sitzen heute hier mit 30 Leuten, dann kann man schon nachdenklich werden. Wenn wir unsere Nachbarkirchen hinzunehmen, mit denen wir ja im besten Einvernehmen sind, ja, auch die wollen Gott danken und auf Gottes Wort hören und zu ihm beten, dann kann man trotzdem sagen, wir sind der Gemeinde des Anfangs ähnlich, wir sind wenige. Das verbindet uns mit der Urgemeinde. Aber uns unterscheidet auch einiges. In der Urgemeinde hatte man das Gefühl, zu einer wachsenden Gemeinschaft zu gehören. Immer mehr Menschen wurden vom Wort Gottes ergriffen. Die Gemeinden wuchsen. Und auch Verfolgung konnte die christliche Gemeinde nicht vernichten. Vielmehr nahm die Begeisterung zu. Unter dem Druck der Verfolgung ist die Gemeinde noch gewachsen. Das Geheimnisvolle, das diese frühen Kirchen umgab, wirkte anziehend. Das ist heute in unserer Gesellschaft anders. Immer wieder fragen sich Menschen, warum sie in der Kirche sind. Und dann entscheiden sie sich angesichts der Kirchensteuer oder anderer Motive dann doch irgendwann aus der Kirche auszutreten. Man hat ja nichts davon. Und dann sterben immer mehr Gemeindemitglieder, als aufgenommen werden. Und dadurch nimmt dann die Zahl der Gemeindeglieder ständig ab. Damit nehmen die Einnahmen ab. Die Kirchenleitungen beschließen Sparpläne. In immer mehr Kirchen findet nur noch unregelmäßig Gottesdienst statt, Entwidmung, Verkauf. Da sind wir als Brüder nur ein bisschen besser dran, weil wir keine Personalkosten haben. Aber auch uns wird dieser Vorgang zu schaffen machen. Das tut er ja schon jetzt. Auf der anderen Seite werden dann viele Investitionen getätigt. Ja, es werden besondere Gottesdienste angeboten, Events veranstaltet und viele Menschen, ja, sollen angezogen werden, die sonst nicht in die Kirche gehen. Das ist dann also so wie Marktwirtschaft. Ja, es werden Zentren eingerichtet, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Es werden bestimmte touristisch interessante Kirchen mit vielen Millionen restauriert und saniert, damit man einen Publikumsmagneten hat. Es werden Hochglanzbroschüren gedruckt und in alle Himmelsrichtungen verschickt, um auf sich aufmerksam zu machen. Bitte komm doch zu uns! Das gibt es im freikirchlichen Bereich auch. Modekirchen, die stark wachsen, auf Kosten der Traditionsgemeinden. Kirchen passen sich an die Bedürfnisse und Interessen der Gesellschaft an. Um wieder zum Gleichnis zurückzukehren. Man hat den Eindruck, dass sich da Menschen auf das Feld begeben und kräftig die sprießende Saat niedertreten, während sie andererseits versuchen, das Wachstum der verbleibenden Halme durch Ziehen und Zupfen zu beschleunigen. dabei passiert genau das Gegenteil. Die noch ganz feinen Wurzeln reißen ab, die Pflanzen sterben ab und am Ende bleibt gar nichts. In der heißen Phase der Reformation hat Martin Luther einmal an seine Frau geschrieben: Liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Das ist es, worum es in dem Gleichnis geht. Es ist Gelassenheit, die wir gut brauchen können. Nicht Aktionismus wird der Christenheit aufhelfen. Das Gleichnis ist hier in dieser Hinsicht absolut erhellend. Die Aktion des Bauern wird mit nur 6 Worten beschrieben. Ein Mensch wirft Samen aufs Land. Das ist der ganze Job, das alles. Dann folgt im Text die Beschreibung des Wachstums, das ganz von selbst vonstatten geht. Der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in die Ähre. Was soll das heißen, er weiß nicht wie? Natürlich weiß der Bauer wie. Ja, gerade weil er ein guter Landmann ist, weiß er, dass Wachsen und Gedeihen nicht in seiner Hand liegen. Er muss sehen. Und dann, und das ist nicht weniger wichtig, muss er die Saat in Ruhe lassen. Auf dem Weg vom Samenkorn zur Frucht gibt es eine Fülle von Entwicklungsschritten. Ja, Bio-Leistungskurs lässt grüßen. Da läuft ein Prozess ab, aus dem der Sämann sich heraushält, wo er die Finger von lässt und sagt, davon will ich gar nichts wissen. Mir reicht, dass ich weiß, von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Der Sämann weiß und respektiert, es gibt Dinge, die kann ich anstoßen. Doch dann laufen sie ohne mein Zutun ab. Von selbst, automatisch, autonom entwickelt sich die Frucht. Der Bauer könnte ihre Entwicklung höchstens stören, wenn er zur falschen Zeit nachschaut, kontrolliert und fördert. Dazu gehört auch, der Wachstumsprozess läuft in bestimmten Schritten ab. Die können nicht vertauscht oder verkürzt werden. Halm, Ähre, Weizen. Es gehört zur Geduld des Bauern, dass er weiß, wenn ich heute den Samen in die Erde stecke, dann bekomme ich nicht morgen schon die volle Ähre. Wachstum braucht Zeit. Finger weg heißt also das Erfolgsrezept und genau hinschauen. Denn neben dem Wechsel von Tun und Lassen braucht es auch ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Timing ist wichtig. Es kommt der Moment, wenn die Frucht reif ist. Und dann gibt der Landwirt den Startschuss für die Ernte. Wer eben noch den Eindruck hatte, diesen Mann bringt nichts aus der Ruhe in seinem Rhythmus von Tag und Nacht, der reibt sich jetzt ganz verwundert die Augen. Denn er schickt alsbald die Sichel, denn die Ernte ist da. Zum richtigen Zeitpunkt verliert der Bauer keine Zeit, sondern er handelt entschieden und schnell. Der Bauer ist nicht fool. Von ihm können wir lernen, dass zum Leben beides gehört. Arbeit und Ruhe, Geduld und gelassene Aufmerksamkeit für das, was geschieht. Den Dingen ihren Lauf lassen und eingreifen, damit wir gelassen weiterarbeiten können. Vor allem aber brauchen wir die Hoffnung, dass Entscheidendes immer wieder von Gott her geschieht, auch ohne unser Zutun. Wir alle sind Arbeiter im Reich Gottes. Unsere Aufgabe ist nicht verbunden mit hohen Erwartungen und Anforderungen, sondern mit der Zusage Gottes. Verkündigt ihr das Evangelium. Schaut nicht auf Statistiken. Macht euch keine Sorgen um Geld, denn um all das kümmere ich mich. Denn Gott und sein Reich ist ja mitten unter uns. Er hat alles in seiner Hand. Er lenkt alles. Er schenkt alles, was nötig ist. Und das ist es auch, was wir im Abendmahl immer wieder feiern. Amen. Thank you.